Willkommen in der Passage. Hannah Arendt, das ist ein gewichtiger Name in der deutschen Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ihre Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Nationalsozialismus ist legendär und ihre politisch-philosophischen Essays sind bis heute gültig und anregend. Vieles von dem, was Hannah Arendt auch noch war, blieb bisher allerdings im Dunkel. Ihr Verhältnis zur Schweiz etwa, dann ihre Unlust, sich selbst in die Karten zu schauen und nicht zuletzt ihre Gedichte, die nun erstmals vertont wurden. Im folgenden Feature nimmt sie die Germanistin und Schriftstellerin Hildegard Keller mit auf eine Reise zu einer ihrer Romanfiguren, nämlich eben zu Hannah Arendt. Die imaginierte Reise führt in ganz unterschiedliche Lebenslandschaften der Denkikone.
Cabin crew, prepare for landing. Landing in 7 minutes from now.
Darf ich das mitnehmen? Sie nickte. Die Stewardess räumte das Frühstücktablett wieder ab und klappte das Tischchen hoch. Der liebe Rhein, dachte sie mit der Nase am Fenster. Eine Schlange, die sich sonnt. Wie oft war sie an ihm zu sich gekommen, bei Karl und Gertrud an der Ausstraße. Wenn zwei ein Leben lang zusammengehört haben, hatte Karl einmal zu ihr gesagt, ist es schwerer, als erster zu sterben, weil man den anderen in der Welt zurücklassen muss. Nun war Karl doch zuerst gegangen. Man kann sich eben nicht alles aussuchen. Manchmal aber kann man es doch. Am 19. März 62 hatte ihr der Tod auf die Schulter getippt. Als man sie ziemlich ramponiert aus der zusammengestauchten Karosserie des Taxis barg, flüsterte er ihr zu, »Entscheide selbst, ob du noch ein wenig auf der Erde bleiben willst.« Da hatte sie es in der Hand, ob sie weiterleben wollte.
This is your captain speaking. We expect to land in Zurich 5 minutes from
Wenn sie damals zu leben aufgehört hätte, wäre sie eine andere Hannah Arendt gewesen als die, die übermorgen die Abschiedsrede für Karl Jaspers halten würde. Sie hätte das Eichmann-Buch nicht mehr geschrieben und das ganze Gezeter wäre ihr erspart geblieben. Sie müsste sich nicht um den Lebensabend für sich und ihren Mann kümmern. Von Basel aus werde ich uns was für den Sommer reservieren. Im Tessin vielleicht.
I wish you a nice stay in Switzerland.
Wie gut, als Raucher ist man immer am schnellsten an der Morgenluft. Sie hielt sich am Treppengeländer fest, war froh um den langen Wintermantel und nahm vorsichtig Stufe um Stufe.
Am 26. Februar 1969 stirbt Karl Jaspers, den Hannah Arendt so gern Verehrtester nennt. Sie reist zur Trauerfeier nach Basel und hält eine Rede. Als ich diese Aufzeichnung zum ersten Mal höre, bin ich schon längst auf der Reise mit Hannah Arendt. Unser gemeinsames Fahrzeug ist mein Roman. Über 500 Seiten lang gondeln wir durch die Welt. Ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Ich reise mit der Frau, die sich selbst nicht in die Karten schauen wollte.
Was wir sind und scheinen. Unterwegs mit Hannah Arendt. Ein Feature von Hildegard Keller.
Catskills, Palenville und wenn es unbedingt sein muss, auch Woodstock. Alles ist besser als das feuchtheiße Manhattan im Sommer. Aber 69 machten Heinrich Blücher und Hannah Arendt erstmals Urlaub im Tessin. Hannah liebte Flüsse und Seen zum Baden. Maccia, Melezza und der Lago Maggiore. In Tenia war das ganz nah. Ich lieb die Erde so wie auf der Reise den fremden Ort. Und anders nicht. So spinnt das Leben mich an seinem Faden leise ins nie gekannte Muster fort. bis plötzlich, wie der Abschied auf der Reise, die große Stille in den Rahmen bricht. Ich liebe Gedichte von Hannah Arendt, aber das hier ganz besonders. Wie alle bin ich auf Hannah Arendt über ihre Bücher gestoßen. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Vita Activa und Eichmann in Jerusalem, ein Bericht über die Banalität des Bösen. In den USA kommt Über die Revolution dazu. Heute ist die politische Denkerin Hannah Arendt zur Zitatengeberin der Stunde geworden. Wer aber ist sie? In der Archivaufnahme von der Trauerfeier aus der Martinskirche hört man die große Stille, die mit Karl Jaspers Tod angebrochen ist. Keine andere Aufzeichnung ihrer Stimme hat mich so berührt.
Die vorletzte Ansprache hält jetzt Frau Dr. Hannah Arendt Blücher, University Professor für politische Philosophie an der New School New York.
Wir wissen nicht, was geschieht, wenn ein Mensch stirbt. Wir wissen nur, uns hat er verlassen. Wir halten uns an die Werke und wissen doch, dass die Werke uns vielleicht gar nicht brauchen. Sie sind, was einer, der stirbt, zurücklässt in der Welt, die da war, bevor er kam und weitergeht, wenn er sie wieder verlässt. Was aus ihnen wird, hängt vom Gang der Welt ab.
Was nach dem Tod aus uns wird, hängt vom Gang der Welt ab. Wie wahr? Es gilt für uns alle. Wie aber ist Hannah Arendt in der Welt geblieben? Durch ihre Bücher?
Das, was an einem Menschen das Flüchtigste und doch das Größte ist, das gesprochene Wort, die einmalige Gebärde, das stirbt mit ihm und das bedarf unser, dass wir seiner gedenken. Das Gedenken vollzieht sich im Umgang mit dem Toten, aus dem dann das Gespräch über ihn entspringt und wieder in die Welt klingt. Der Umgang mit den Toten, das will gelernt sein. Und damit fangen wir jetzt an in der Gemeinsamkeit unserer Trauer.
Hannah Arendts Umgang mit den Toten verdanken wir etliche Gedichte. Ich staune, wer sie neben der politischen Denkerin auch ist. Sie baut Brücken zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. 71 Gedichte von ihr sind Jahrzehnte nach ihrem Tod ans Licht gekommen. Sie ist auch eine Dichterin. Nur für sich selbst.
Wenn was wehtat, hatte sie es oft in Versen ausgedrückt. In ihnen ist die Kraft, die Dinge dieser Welt beweglich und das eigene Herz leichter zu machen. Auf dem Friedhof neben der Kirche war niemand. Sie ging an der Wand mit den Urnengräbern entlang. Bei langen Namen bleibt nicht genug Platz für alle Lettern, dachte sie. Hannah Arendt Blücher, das könnte schon zu viel sein. Heinrich und sie hatten im Friedhof von Porbu nach Benjis Namen gesucht. Sie waren zwischen den Gräbern herumgeirrt, aber weit und breit kein Walter Benjamin. Wenn er wirklich hier liegt, hatten sie zueinander gesagt, hat er sich den fantastischsten aller Friedhöfe ausgesucht. Er ging auf die kleine Bucht direkt auf das Mittelmeer hinaus, mit Terrassen in Stein gehauen, in die man die Särge schob. »Die Füße überm Meer«, hatte Heinrich gesagt. »So einen Friedhof könnte ich mir auch vorstellen.«
Der freie Schriftsteller und Kulturkritiker Walter Benjamin denkt dichterisch, sagt Hannah Arendt. Ihre Verehrung für Dichter ist im Gedächtnis geblieben, nicht aber, dass sie selbst zu ihnen gehört. Und wieder staune ich. Benji, wie Hannah Arendt ihn nennt, flieht 1940 mit ihr und ihrem Mann durch Südfrankreich. Beim Schachspiel spürt sie, wie es mit dem Freund steht.
Man darf nicht zu spät kommen. Ihre Finger erinnerten sich an die sonnenwarmen Schachfiguren an jenem Nachmittag. Ob die Figuren Benji gehört hatten, wusste sie nicht mehr. Nur, dass er sie dann doch noch schachmatt gesetzt hatte. Sie erinnerte sich daran nicht etwa, weil an jenem Tag der Waffenstillstandsvertrag mit der berühmten Auslieferungsklausel veröffentlicht worden war, sondern weil Benji zum ersten Mal von Selbstmord gesprochen hatte. Ich habe meinen Schriften gegenüber nichts voraus. Man darf auf keinen Fall zu spät damit kommen. Nur mach man halblang, Benji. Wir gehen in Lissabon alle aufs Schiff. Das kann man nie wissen. Ich bin darauf angewiesen, was andere von draußen bewirken können. Ich habe Karl Burkhardt in Basel gebeten, dass er ein Wort für mich einlegt. Ein interimistischer Aufenthalt in der Schweiz wäre ein Ausweg. Natürlich. Und was schreibt Adorno? Ach, Teddy macht mir Hoffnung, schreibt von Havanna und Santo Domingo, natürlich von New York. Aber ob das noch rechtzeitig kommt? Bald haben wir es geschafft. Hörst du denn überhaupt zu? Noch nicht einmal ein Jahr war das her. Richtig energisch war sie geworden. Die Worte flogen nur so über das Brett. Ihre Angst hatte ihnen Drall gegeben. Aber es hatte alles nichts genutzt. Mitten im Spiel zwischen zwei Zügen hatte sich Benji an die Brust gegriffen und sich gewundert, wie schwach sein Herz geworden sei. Wenig später soll er mit all seiner Höflichkeit bei Bekannten herumgefragt haben, ob denn jemand für ihn Gift hätte, aber das erfuhr sie erst nach seinem Tod.
Bei der letzten Begegnung drückt Walter Benjamin ihr ein paar Zettel in die Hand, auch Packbänder einer Zeitschrift, frankiert und abgestempelt in Basel. Als Hannah Arendt 41 die Flucht nach New York gelingt, kämpft sie wie eine Löwin dafür, dass seine Thesen über den Begriff der Geschichte erscheinen. Der tote Freund muss in der Welt bleiben. Sie lauscht, hört ferne Stimmen, sanfte kleine Melodeien und schreibt das Gedicht WB. Kann man es auch singen? Ja, es ließ sich vertonen.
Einmal dämmert Abend wieder, Nacht fällt nieder von den Sternen, liegen wir gestreckte Glieder in den Nähen, in den Fernen. In Dunkelheiten tönen sanfte kleine Melodeien. Lauschen wir uns zu entwöhnen, lockern endlich wir die Reihen. Ferne Stimmen, nahe Kummer, jener Stimmen, jener Toten, die wir vorgeschickt als Boten uns zu leiten in den Sturm.
Wir wollen der Welt anzeigen, dass etwas mit ihr vorgegangen ist, als Karl Jaspers sehr alt und nach einem unerhört glücklich gesegneten Leben aus ihr fortging.
Oh, ich könnte Ihnen so viel erzählen von meinem Papa. Er war eine berühmte Zirkusclown.
Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine große Künstler.
Der Liederdichter Robert Gilbert, der auch den Text von Oh, mein Papa adaptiert hat, sucht seine Freunde Hanna und Heinrich immer wieder ins Tessin zu locken. Im Sommer 69 gelingt es ihm.
Die Eidechse wackelte mit dem Köpfchen. Was für kuriose Geister, dachte sie. Kein Wunder, dass sich Robert mit einer Eidechse verglichen hat. Auf seiner Terrasse in Minusio wuselte es in allen Ritzen und Spalten. Heinrich und Robert waren seit Berliner Tagen Freunde. Vieles, auch Roberts Lieder, hatten sie zusammengeschweißt. Ein Freund, ein guter Freund und andere Songs. Sollte sie nochmals zu Robert fahren?
Ja, Hannah Arendt fährt hin. Wieder, ein paar Jahre später. Sie ist nun Witwe, verbringt 75 einige Wochen im Tessin. Durch diesen letzten Sommer schreite ich mit ihr in meinem Roman. In Tenja sitzt sie auf der Granitbank beim freistehenden Kirchturm, freut sich über den Besuch der Rotkehlchen und denkt an das Wäldchen beim Bard College, wo ihr Mann begraben liegt.
Heinrich hat sein Grab nur einen Katzensprung vom Hudson weg. Sehr richtig. Ein Stück Wald mit Gedenksteinen hier und dort. Nicht mal wirklich in Gräbern. Sogar diese Wohnung geben sie her. Die Lebenden auf ihrem Weg ins Verborgensein.
Was wir sind und scheinen, ach, wen geht es an? Was wir tun und meinen, niemand stoßt sich dran. Himmel steht in Flammen, hell das Firmament. Über dem Beisammen, das den Weg nicht kennt. Über dem Beisammen, das den Weg nicht kennt.
Je länger ich mit Hannah Arendt unterwegs bin, desto mehr tun sich kleine Risse auf im Bild der politischen Denkerin, die durch Rauchschwaden hindurch einen Mann nach dem anderen an die Wand denkt. Aus den Ritzen dringen Licht und Töne, die mich ins Staunen bringen. Ich nehme die Spur zu einer anderen Hannah Arendt auf. Poröser und poetisch, zäh und unfassbar zart. Sie schützt ihr Persönlichstes vor dem grellen Licht der Öffentlichkeit. Ich erzähle von Hannah Arendt und verbinde die Bekannte mit der Unbekannteren. Auf unserer Reise nimmt sie neu Gestalt an und bekommt eine Stimme. Den Romantitel »Was wir scheinen« borge ich mir von einem ihrer Gedichte, das jetzt zum Titelsong des Romans geworden ist. Es ist eins von 8 Gedichten, die wir für die Buchtaufe vertont und am historischen Schauplatz aufgenommen haben. Im Sommer 61 treffen sich die Blüchers in Kloten, um ein Wochenende lang hoch oben am Zürichberg ihr Wiedersehen zu feiern. Er kommt aus New York, sie aus Jerusalem, direkt aus dem Gerichtssaal. Im besten Hotel, das sich Hannah und Heinrich leisten können, feiern sie das Leben. Im Dolder durften auch wir unsere Lieder aufnehmen. Sandra Suter und ich haben die Melodien entwickelt. Peter Zielmann begleitet sie am Flügel. So auch im Volksliedton nach dem gleichnamigen Gedicht von Hannah Arendt.
Sehen wir uns wieder, blüht weißer Flieder. Ich hüll dich in Kissen, du sollst nichts mehr missen. Wir wollen uns freuen, das herbe Wein, das duftende Linden uns noch beisammen finden. La 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 Blätter fallen, dann lass uns scheiden. Was nützt unser Wahlen? Wir müssen es leiden.
Hannah Arendt liebte Musik. Nach Weihnachten 55 schrieb sie an Karl Jaspers, sie am Riverside Drive in Manhattan, er an der Ausstraße 126 in Basel: Lieber Verehrtester, hier erwartete mich ein Grammophon mit herrlichen Platten und ich spiele mir viel vor. Das bedeutet für mich wirklich so etwas wie ein ganz anderes Leben, da die Macht der Töne eben doch die größte ist. Ich wollte es noch nicht haben, auch weil die Versuchung dann für mich immer sehr groß ist, meinte, das wäre das Geeignetste für einen 50. Geburtstag. Ich behandle dies herrlichste Wunder der Technik mit großer Zärtlichkeit und Behutsamkeit.
Des Sommers reife Fülle lass ich meine Hände gleiten, meine Glieder schmerzhaft weiten zu der dunklen, schweren Erde. Felder, die sich tönend neigen, Pfade, die der Wald verschüttet, alles zwingt zum strengen Schweigen, dass wir lieben, wenn wir leiden. Das Opfer, das die Fülle nicht des Priesters Hand verdorre, das in edler, klarer Stille uns die Freude nicht ersterbe, denn die Wasser fließen über, Müdigkeit will uns zerstören und wir lassen unser Leben, wenn
mich beschäftigt die Frage, wann Hannah zu dichten beginnt. Die ganz junge Studentin, die bei Martin Heidegger Philosophie studiert, bringt Erfahrungen ins Wort, die sie als Liebende, als Frau, als Mensch macht. Jahrzehnte später sagt sie, die Dichtkunst sei die menschlichste und unweltlichste der Künste, deren Material die Sprache selbst sei. Dichtung sei inspiriert vom Denken und bleibe ihm auch am nächsten. In meinem Roman frage ich aber auch, wann sie aufhört zu dichten. Im Hotel freundet sie sich mit einer Jus-Studentin aus Bern an, die ihr das Bundeshaus und Manimatta näher bringt. Als Hannah der jungen Frau aus ihrem Leben erzählt, wird Barbara ziemlich neugierig und will mehr über ein bestimmtes Gedicht wissen.
Vom See wehte eine Brise zu ihnen herauf, die die Blätter über ihnen in ein leises Gespräch brachten. Weißt du wenigstens noch, wann du dieses Gedicht geschrieben hast? Barbara, du fragst ja wie eine Staatsanwältin. Ist doch spannend, Hannah. Das Gedicht klingt, als könnte dir nichts etwas anhaben. Vielleicht warst du verliebt. Ach wo, klirrend kalt war's. Ein typischer Winter im Midwest. Ich lehrte in Evanston, mitten im Trubel um den Eichmann-Prozess. Ja, da hatte ich mir ganz schön was eingebrockt, weil der Prozess immer wieder verschoben wurde. Als ich das Gedicht schrieb, wusste ich nicht mal, ob ich die Suppe auch wirklich auslöffeln könnte. Und in so einer Zwickmühle ist dir sowas Schönes gelungen. Also wenn man das kann, verlernt man's doch nicht mehr, Hannah. Ja. Aber was tun, wenn sich die Muse nicht mehr meldet?
Dann werde ich laufen. ich einstens lief, durch Gras und Wald und Feld. Dann wirst du stehen, wie du einmal standst, der innigste Gruß von der Welt, der innigste Gruß von der Welt. Gezählt sein durch die Ferne und durch die Nähe. Dann wird dieses Leben erzählt sein als der Traum von eh und je.
Dieses Lied basiert auf dem 71. Gedicht von Hannah Arendt. Es war ihr letztes und ist für mich ein roter Faden beim Schreiben. Bevor sie nach Jerusalem reist, um als Journalistin über den Prozess zu berichten, schreibt sie an Karl Jaspers: Lieber Verehrtester, der Eichmann-Prozess, gegen den Sie ja von vornherein Ihre Bedenken hatten, hat uns nun alle Pläne über den Haufen geworfen. Und dennoch, lieber verehrtester Freund, ich würde es mir nie verziehen haben, nicht zu fahren und mir dies Unheil in seiner ganzen unnachahmlichen Nichtigkeit in der Realität ohne die Zwischenschaltung des gedruckten Wortes zu besehen. Vergessen Sie nicht, wie früh ich aus Deutschland weg bin und wie wenig ich von der Sache direkt mitgekriegt habe. Erst schaue ich mir das Ganze an, was ich dann darüber schreibe, verschiebe ich getrost auf später.
Sie blieb bei der ersten Straßensperre stehen. Der Polizist warf einen Blick in ihren Pass und trat zur Seite. Dann war sie in der King George Street, die weiträumig gesperrt war. Sicherheit würde über alles gehen. In der Zeitung hatte sie sogar Fotos von der Kabine gesehen, in der der Angeklagte sitzen würde. Abgesehen von Presseleuten waren auch viele KZ-Überlebende angereist, um in den Zeugenstand zu treten, ebenso wie die vielen Opfer, die in Israel zu Hause waren. Das Erzählen und Zuhören würde etwas vom Wichtigsten überhaupt sein. Eine nicht erzählte Geschichte kann einen töten, ohne dass jemand es merkt. Sie schreckte auf, weil sie hinter sich schnelle Schritte hörte, als wollte jemand direkt in sie hineinrennen. Eine Sekunde lang spürte sie, wie schutzlos ihr Rücken war. Noch bevor sie sich umdrehen konnte, war ein Junge schnell atmend an ihr vorbeigerannt. Der vielleicht 12-Jährige schlug einen Haken und rannte auf die andere Straßenseite zu seinen Kumpels. So viele Fremde plötzlich in der Stadt, dachte sie. Das finden Kinder natürlich genauso spannend, wie wenn früher der Zirkus in die Stadt kam. Sie winkte den Jungs zu, die fast schüchtern zurücklachten. Eigentlich könnte jeder der Sohn einer meiner damaligen Schützlinge sein. Sie erinnerte sich gern an die französischen Kinder, die sie betreut und für den Neuanfang in Palästina geschult hatte. Sie war noch nicht ganz 30 gewesen. Tun, was getan werden konnte. Gemeinsam mit französischen Frauen in der Sozialarbeit für die Jugend-Aliya. So praktisch hatte sie nie zuvor und auch nie mehr danach gearbeitet. Mit den Kindern und Jugendlichen war sie ins damals noch britische Mandatsgebiet gereist und 3 Monate hier geblieben. Von einem Staat Israel noch keine Spur. Jetzt, 13 Jahre nach der Staatsgründung, ging sie zur Nummer 48, um den Verhandlungsbeginn mitzuerleben. Wie würde sich das Gericht dieses Landes der Frage nach der Schuld von Adolf Eichmann annehmen? Ein hoher Drahtzaun umfasste das Gelände. Ihr Blick wanderte durch die Maschen. Auf dem Flachdach standen Soldaten mit Maschinengewehren im Anschlag. Erinnerungen an Gürs stiegen in ihr hoch. An Stacheldraht, Wachtürme, die 5 Wochen im Lager, die Ungewissheit, wo man Heinrich interniert hatte. An die Flucht zusammen mit den anderen Frauen, die sich die Entlassungsscheine gefälscht hatten. Sie nestelte in ihrer Jackentasche, zündete sich eine Zigarette an und sah durch den Qualm die Militärposten für die Einlasskontrolle und auch die Schlange davor. Als sie so dastand, merkte sie, dass sie sich tatsächlich in einen Hochsicherheitstrakt begeben würde. Scharf bewacht von oben, hinten und vorne, rechts und links. Da spürte sie, was sie in ihrem Brief an Kurt Blumenfeld geschrieben hatte. Zweck der Übung? Eichmann-Prozess. Mir graut vor der ganzen Sache. Und ich halte mich daran fest, dass du da bist.
1963 erscheint Hannah Arendts Artikelserie im New Yorker. Gleich danach ihr Eichmann-Buch. Die Wellen gehen hoch und stürmen auf sie ein. Hannah erlebt, wie leicht und leichtsinnig eine Lawine gegen einen Einzelnen losgetreten wird. Karl Jaspers bleibt als einer der wenigen treu und verlässlich.
Hannah Arendt hat eigentlich mit ihrem Buche radikal die völlige Offenheit und Ungelöstheit des Problems gezeigt. Juristisch ist ein Fundament für die Beurteilung dieser Art Verbrechen noch nicht gewonnen. Und Hannah Arendt stellt das hin und spricht es aus. Und es fällt ein Schatten auf alle Gerichte, auf Nürnberg wie auf Jerusalem, ohne dass sie sagen kann, wie es besser sein soll. Wenn dieses Verbrechen einmal geschehen ist, der Verwaltungsmassenmord, kann es immer wieder geschehen. Was zu machen ist, Hannah spricht nicht darüber. Hannah will nur begreifen, was geschehen ist und die Bedeutung sehen. Dass das jetzt geschehen ist mit 6 Millionen, könnte eine Bagatelle sein gegenüber dem, was möglich ist.
Ich stöbere in den Hannah Arendt Papers und finde Briefe voller Begeisterung, Dankbarkeit, Diffamierung, Häme und blanker Hass. Alles wild durcheinander, ein einziges Wechselbad über Monate, wenn nicht Jahre. Ich staune und frage mich, was erlebt ein Mensch, eine Frau, eine Autorin, Freundin und Ehefrau, eine öffentliche Intellektuelle, die all dem im Privaten wie in der Weltöffentlichkeit ausgesetzt ist? Dieser Frage gebe ich Raum in meinem Roman, viel Raum. Wer ist die Frau, die die Wirklichkeit von verschiedenen Seiten anzuschauen wagt? Immer wieder bietet Hannah Arendt dem Unfassbaren ihres Jahrhunderts die Stirn und zahlt den Preis für ihre Unabhängigkeit. Gratis gibt es nichts. Aber mit Blick auf die Antike schreibt sie gegen Ende ihres Lebens, ohne Zuschauer wäre die Welt unvollkommen.
Ich Ich bin ja nur ein kleiner Punkt, nicht größer als der Schwarze, der dort auf dem Papiere prunkt als Anfang zum Quadrate. Wenn ich mich sehr erweitern will, beginne ich zu klecksen, mit Stift und Feder, Blei und Tint die Umwelt zu behexen. Doch bin ich nur ein kleiner Punkt, nicht einmal gut geraten, wie der auf den Papieren prunkt, als Anfang zu Quadraten. Doch bin ich nur ein kleiner Punkt, nicht einmal gut geraten, wie der auf den Papieren prunkt, als Anfang zu Quadraten. Ich bin ja nur ein kleiner Punkt, bin nur ein kleiner Punkt, ein kleiner Punkt, ein kleiner Punkt.
Im Archiv finde ich Hannah Arendts Märchen »Die weisen Tiere«. Ein kleines Mädchen geht ganz allein in die weite Welt. Auf der Suche nach einer Gans, die anders ist als alle anderen, begegnet es Tieren, von denen längst nicht alle so weise sind, wie sie zu sein glauben. Das Märchen ist nicht nur für Kinder.
Kaum war das kleine Mädchen so in Gedanken weitergelaufen, als es vor sich ein ganz gewöhnliches Kamel sah. Erstaunlich war nur, dass ihm alle Rippen rausstanden. »Warum bist du bloß so furchtbar mager?« »Vielleicht hast du dich überarbeitet? Musst du etwa mit den Karawanen durch die Wüste ziehen?« »Ach nein«, antwortete das Kamel, »das ist es nicht. Ich bin gar nicht solch ein Kamel. Ich bin das bekannte Kamel. Du erinnerst dich doch, das Kamel, von dem gesagt ist, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt.« Nun passiert das natürlich sehr selten, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Nur so alle 300 bis 400 Jahre einmal. Aber dann muss ich auch, da hilft nichts durch das Nadelöhr. Und jedes Mal, wenn der liebe Gott es für wahrscheinlich hält, dass vielleicht ein Reicher in den Himmel kommen könnte, benachrichtigt er mich vorher, damit ich auch gut abmagern kann. Manchmal ehrt sich der liebe Gott und ich magere ganz umsonst ab. Aber diesmal scheint es ernst zu sein. Ich hungere bereits seit 2 Jahren. Es ist ja klar, dass man ein Kamel, das ganz kurz vor einem so seltenen und wichtigen Ereignis steht, nicht mit persönlichen Fragen belästigt. Und darum zog das kleine Mädchen weiter, ohne sich nach dem Land der wilden Gänse erkundigt zu haben.
64 erscheint die deutsche Übersetzung des Eichmann-Buchs. Im letzten Kapitel schreibt Hannah Arendt: Wichtigtuerei war das Laster, das Eichmann zugrunde richtete. Es war reine Angeberei, wenn er seinen Leuten in den letzten Kriegstagen erzählte, ich werde freudig in die Grube springen. Nun, er ist nicht gesprungen. Adolf Eichmann ging ruhig und gefasst in den Tod. Er bat um eine Flasche Rotwein und trank die Hälfte davon aus. Den Beistand des protestantischen Geistlichen lehnte er ab. Er habe nur noch 2 Stunden zu leben und deshalb keine Zeit zu verschwenden. Er war ganz Herr seiner selbst. Nein, er blieb ganz er selbst. Davon geben die letzten Worte unter dem Galgen, die er offenbar lange vorbereitet hatte, ein überzeugendes Zeugnis. In einem kurzen Weilchen, meine Herren, sehen wir uns ohnehin alle wieder. Das ist das Los aller Menschen. Es lebe Deutschland, es lebe Argentinien, es lebe Österreich. Das sind die 3 Länder, mit denen ich am engsten verbunden war. Ich werde sie nicht vergessen. Im Angesicht des Todes fiel ihm genau das ein, was er in unzähligen Grabreden gehört hatte. Er fühlte sich erhoben, wie bei einer Beerdigung, und hatte vergessen, dass es die eigene war.
Hannah Arendt nimmt eine psychiatrische Haltung ein, ohne sich dessen bewusst zu sein. Sie will sehen und sie sieht ganz ab von dem, was andere Menschen in ihrem Bedürfnis nach dem legendären, mythischen, großartigen sich vorstellen. diese Grundhaltung Hannah Arendts, realistisch dieses Individuum zu verstehen und am Ende dann hoffnungslos Worte zu brauchen wie Clown und Hans Wurst, womit nichts gesagt ist, womit nur gesagt ist, verstehen kann ich es eigentlich nicht. Wenn man in Eichmann, diesem ungeheuren Mörder, einen Teufel erwarten will, man muss es ertragen, dass er aus der Gosse ist und kein Teufel und ein ganz banales Wesen. Dieser Sinn Hannah Arendts, bei den Dingen nicht bloß an Kausalzusammenhänge zu denken, sondern hier einfach Niveaus zu sehen, das entspricht der Verfassung ihres Geistes, den man aus der Gesamtheit ihrer bedeutenden Schriften kennt oder kennen könnte, wovon ja der Eichmann nur ein beiläufiges Schriftstück ist.
Von der Banalität des Bösen spricht Hannah Arendt einmal ganz am Ende des Buches. In diesen letzten Minuten vor dem Tod war es, als zöge Eichmann selbst das Fazit der langen Lektion in Sachen menschlicher Verruchtheit, der wir beigewohnt hatten. Das Fazit von der furchtbaren Banalität des Bösen, vor der das Wort versagt und an der das Denken scheitert.
Heinrich setzte sich ihr gegenüber, füllte seinen Teller, ohne sie anzublicken. Ach, Hannah, vergebliche Liebesmüh. Was soll daran falsch sein, wenn man sich nichts als der Wirklichkeit verschreibt? Weder einer Weltanschauung noch sonst einem Geländer. Ein Geländer schützt vor dem freien Fall. Und davor soll man sich fürchten? Nein, wir brauchen höchstens Schutz vor einer Rolle oder sonst einem Spuk, der uns daran hindert, ein Mensch zu sein. Auch das ist eine Lektion aus Eichmanns Werdegang. Mir ist schleierhaft, wovon du da redest. Als Eichmann in die SS eintrat, war er enttäuscht von seiner miesen Rolle. Er musste noch einmal von vorn anfangen. Alles, was danach kam, bemaß er nur noch mit Blick darauf, ob es Rolle und Rang verbesserte. Als er in die nagelneue Abteilung gesteckt wurde, die sich ausschließlich mit Juden befasste, war er richtig froh, dass er sich die Mütze mit dem Totenkopf aufsetzen und im Judenreferat an die Arbeit machen konnte. Er hatte ein Faible für besondere Aufgaben. Dummerweise veränderten sie sich nach der Wannsee-Konferenz entscheidend, aber seine Rolle hatte schon längst dafür gesorgt, dass er funktionieren konnte und hatte alles radikal abgetötet. Gefühle, Gedanken, Vorstellungskraft, Mitempfinden. Seine Rolle warf alles über Bord, was ihren Träger zum Menschen gemacht hätte. Ach, hör mir doch auf damit. Das war seine Wahl. Er habe keine Wahl gehabt, sagte er vor Gericht. Vielleicht ist das gar nicht mal ganz falsch. Es bleibt wirklich keine Wahl, wenn einer erst einmal Nein zu sich selber gesagt hat.
Hannah Arendt ist nicht die Einzige, die sich darüber Gedanken macht, wie es kommt, dass ein Mensch sich absolut nicht mehr in einen anderen Menschen versetzen kann. Einer, den sie in meinem Roman schätzen lernt, singt sogar davon.
In dieser Bahn sitzen die einen so, dass sie alles, was kommt, schon zum Voraus gesehen kommen. Und der Rücken zukehren, der Richtung von wo der Zug kommt. Die anderen, die sitzen im Bank vis-à-vis, dass sie lang noch sehen können, wo der Zug schon war. Und der Rücken zukehren, der Richtung woher der Zug fährt. Jetzt stellt euch vor, jeder behauptet einfach, so wie er es sieht, sei es richtig und schon haben sie Krach. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach. Der Zug fährt. Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalten nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Es ist Rorschach.
Hannah Arendt wagt in ihrem Nachwort ein letztes Mal, ein einzelner Mensch zu sein, der selbst denkt. Sie spricht gewissermaßen zu Adolf Eichmann und begründet, warum er sterben muss.
Sie überflog die Skizze. Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Den Nazis fehlte es doch nicht einfach nur an Menschlichkeit. Bei der Menschheit, da muss man ansetzen. Das ist doch der Kern. Sie zog den Aschenbecher heran und schnippte die Asche ab. Herr Eichmann, Sie haben eine Politik gefördert und mitverwirklicht, in der sich der Wille kundtat, die Erde nicht mit dem jüdischen Volk und einer Reihe anderer Volksgruppen zu teilen, als ob Sie und Ihre Vorgesetzten das Recht gehabt hätten zu entscheiden, wer die Erde bewohnen soll und wer nicht. Keinem Angehörigen des Menschengeschlechts kann zugemutet werden, mit denen, die solches wollen und in die Tat umsetzen, die Erde zusammen zu bewohnen. Dies ist der Grund, der einzige Grund, dass Sie sterben müssen.
Mir ist dieses Buch im Ganzen ein wunderbares Zeugnis für die Unabhängigkeit des Denkens. Hannah Arendt ist ressortmäßig nicht unterzubringen. Sie ist nicht ein Schriftsteller, der sucht, was schreibe ich jetzt, sondern umgekehrt. Sie schreibt nicht, sondern wenn etwas kommt, ergreift sie die Feder. Und nun erklärt sie, Philosophin sei sie nicht. Darauf habe sie längst verzichtet. Was sei sie denn? Sie zu subsumieren ist unmöglich. Sie gehört keinem Verein, keinem Club an. Sie ist völlig sie selber und wacht es auf sich. Und diese Unabhängigkeit, diese totale Unabhängigkeit, die, wenn es darauf ankommt, man muss doch irgendwie leben, einfach irgendwelche Tätigkeiten ergreift. Sie hat in Amerika angefangen als Dienstmädchen in einem Haushalt. Dann hat sie lieber ihren Lebensunterhalt auf die normale, natürliche Weise, als dass sie ihr Schreiben dazu benutzt. Dieses völlig nicht subsumierbare, außerhalb aller Ressorts, scheint mir, ist für viele Schriftsteller unheimlich. Das Fundament, aus dem sie lebt, von dem redet sie nicht. Wer ihr Gesamtwerk kennt, muss es meines Erachtens spüren. Das ist ein Fundament des Wahrheitswillens, des Menschseins im eigentlichen Sinne und der Erfahrung der äußersten Verlassenheit, in die sie in der Tat nie geraten ist. Aber diese Grenze, die äußerste, hat sie erfahren.
So wie er spricht niemand und hat niemand gesprochen und wird wohl so bald niemand mehr sprechen. Daran ermessen wir, was wir verloren haben, aber darauf kommt es im Grunde nicht an. Es kommt darauf an, dass derer, die diese Stimme und diese Sprache hörten und verstanden, nicht weniger werden.
Irgendwann bin ich auf eine Platte gestoßen aus dem Jahre 1961. Die Piaf singt in Paris und bringt eine Single heraus. Auf der B-Seite ist Jerusalem, auf der A-Seite eines der berühmtesten Lieder. Mein Soundtrack zu Hannas Weg in diesen Jahren.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Und da taucht unter uns einer auf, der das Menschsein exemplarisch verwirklicht und etwas, was wir sonst nur als Begriff oder Ideal kennen würden, leibhaftig verkörpert. Jaspers hat auf eine einmalige Weise die Verbindung von Freiheit, Vernunft und Kommunikation gewissermaßen an sich selbst exemplifiziert.
Erinnern darf auch wehtun. Hannah Arendt bleibt in der Welt, in dem wir von der Freundin, der streitbaren Denkerin, der Hochschullehrerin erzählen, von der Dichterin, Märchenautorin, Kinder- und Jugendarbeiterin. Sie passt in keine der Schubladen, in die man sie gesteckt hat, ganz. Und setzte sich am liebsten zwischen die Stühle.
Warum gibst du mir die Hand, scheu und wie geheim? Kommst du aus so fernem Land, kennst nicht unseren Wein? Kennst nicht unsere schönste Glut, lebst du so allein? Mit dem Herzen, mit dem Blut, eins im anderen sein. Weißt du nicht des Tages Freuden mit dem Liebsten gehen? Weißt du nicht des Abends Scheiden ganz in Schwermut gehen? Komm mit mir und hab mich lieb, denk nicht an dein Grauen. Kannst du dich denn nicht vertrauen? Komm und nimm und geh. Gehen dann durchs reife Feld, Mohn und wilder Klee. Später in der weiten Welt tut es uns wohl weh, wenn wir spüren, wie im Wind stark Erinnerung weht, wenn im Schauder traumhaft lind unsere Seele weht.
Mich hat das Erzählen mitten in Hannas Menschlichkeit geführt. Im Eichmann-Buch preist sie den Bericht eines alten Juden über seine Deportation. Ein Erzählen, das einer Unschuld des Herzens und Geistes bedürfe, wie sie nur die Gerechten besitzen.
Sehen Sie, ich habe einfach gemacht, was ich gern machen wollte.
Das bringt mich zu dem kleinen Mädchen zurück, das endlich seine Gans findet. Sie verwandelt sich auf Knopfdruck in einen Knaben, der das kleine Mädchen gleich herzhaft küsst.
Ein Mädchen und ein Knabe am Bach und im Wald. Erst sind sie jung zusammen, dann sind sie zusammen alt. Draußen liegen die Jahre und das, was man Leben nennt. Drinnen wohnt das Beisammen, das Leben und Jahre nicht kennt. Das Leben und Jahre nicht kennt.
In meinem Roman habe ich viel von Hannah Arendt vernommen. Ich habe mein Bestes getan, ihre Geschichte so zu erzählen, wie sie es selbst auch hätte tun können. Ich danke ihr, dass sie zugestiegen ist.
Sie seufzte und atmete in die Dunkelheit hinein. Dann legte sie das Buch auf den Nachttisch. Paria gibt überall, sogar im Tessin. Wir sind miteinander verbunden. Ihre Beine fühlten sich schwer an. Sie hatte Mühe, sie vom Bett runterzukriegen. Man braucht richtig Kraft, bis die Beine wieder tun, was man will, dachte sie. Aber das gehört eben alles dazu. Auch Altern und Sterben. Das ist ja das Einzige, was wir fürchten, wenn wir uns vor dem Ende bangen. Nicht den Tod, sondern diese Welt zu verlieren. Sie stand auf und lenkte ihre Schritte zum Bad, um sich für die Nacht bereit zu machen.
was wir sind und scheinen. Unterwegs mit Hannah Arendt, ein Feature von Hildegard Keller. Stimme der Schriftstellerin Chantal Lemoigne. Hildegard Keller las die Passagen aus ihrem Roman Was wir scheinen. Realisation Simon Mayer, Redaktion Bernhard Senn. Eine Produktion von SRF 2 Kultur, 2022.
Lieber Verehrtester, was ich mir wirklich wünsche, wäre, einmal noch so zu sein, wie Sie meinen, dass ich bin.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.